Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Die Ereignisse haben sich überschlagen in den letzten Tagen, ihr habt es alle mitbekommen, es gibt viel zu besprechen, wir gehen sofort rein und heute machen wir das zu dritt. Wir haben den David als Gast am Start. Gute, David.
Gute, schön mit euch wieder zusammen zu sein.
Und wie immer ist auch der Matthias am Start. Gute, Matthias.
Gute, ihr zwei. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch auf diese Folge. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gemacht und jetzt gehen wir sofort rein. Einmal zum Überblick. Wir schauen auf den Deadline Day, unseren neuen Trainer. Und dann schauen wir auch noch auf die vergangenen 2,5 Wochen und ein kurzer Rückblick auch aufs Leverkusen-Spiel. Okay, dann machen wir das erste Thema auf, der Deadline Day. Nichts ist passiert, nichts Großartiges. Und das könnte auch im Zusammenhang mit vielleicht unserem neuen Trainer stehen. David, wie sind deine Gedanken dazu?
Also ich muss sagen, es war ein sehr entspannter Deadline Day gestern. Ich habe auch eigentlich überhaupt keine Hoffnung gehabt. Ich habe gekocht in der Zwischenzeit und Musik gehört. Also, wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Hoffnung, auch so als diese Meldung dann reinpoppten, dass so viel spekuliert wurde und dann auch der, wie hieß der noch, von Sevilla, den Sechser, den sie da im Blick hatten, angeblich. Ja, ich weiß nicht. Also, es könnte wirklich mit dem neuen Trainer zusammenhängen, dass er gesagt hat, ich will mir jetzt erstmal einen Überblick von dem Kader schaffen und wir brauchen jetzt erstmal keinen und dann vielleicht lieber im Sommer gucken, was da gezielt mehr Sinn macht, auf welchen Positionen man sich verstärkt.
Matthias, ja, also gehe ich total mit. Ich finde das eigentlich ein gutes Zeichen, dass vielleicht der Trainer im Gespräch, und das darüber wird ja gesprochen worden sein, mit Krösche gesagt hat, ich kenne jetzt den Kader und mit dem kann man arbeiten. Ich glaube, das beruhigt dann vielleicht auch ein bisschen Markus Krösche. Und Matthias, wie sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich denke, nur jemanden zu verpflichten, um jemanden zu verpflichten, ist natürlich einfach Quatsch. Und dann vor allem, weil Alamira oder wie er heißt, hat auch einen hohen Marktwert. Und so wie man hört, wurde er auch einfach dann nicht so stark eingeschätzt, dass er uns dann direkt weiterbringt. Die Frage ist ja, was wird unser Saisonziel werden? Wenn es um Platz 6, 7 geht, muss man dann noch mal so tief in die Tasche greifen und die Mannschaft so wesentlich verstärken? Für mich ist der Platz 5 fast ausgeschlossen.
Ja, der Rückstand ist sehr, sehr groß und ohne eine wahnsinnige Serie, wo der Mannschaft dann auch das Selbstvertrauen aus den Ohren rauslaufen muss und vielleicht auch das eine oder andere Quäntchen Glück zurückkehren muss, wird das nicht mehr gelingen. Ich glaube, das darf, das sollte auch nicht das Ziel sein, was Krösche Riera gegeben hat, weil ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen ja nun mal alle, Mannschaft, Trainer, Trainer, Mannschaft. Allerbestes Beispiel in Hoffenheim, also dass der Ilzer da quasi weitermachen durfte über den Sommer hinaus, stand auch nirgendwo geschrieben und jetzt funktioniert es halt. Klar, wir haben viel Trainingszeit und so weiter, aber ich finde, dann können wir schon mal direkt auf unseren neuen Trainer zu sprechen kommen. Ich finde, das, was er aktuell so ausstrahlt und was er machen kann in der Zukunft, ist für mich so eine gute Mischung aus einer kurzfristigen Hilfe, nämlich jetzt dieser viel zitierte neue Impuls, ein anderer Charakter, ein anderes Charisma, ein anderer Typ, der da vorne steht, plus das, was man noch daraus machen kann. Also wie so ein Ersthilfeset plus einem guten Entwicklungspotenzial. Und da würde ich jetzt echt ein bisschen diesen Ergebnisdruck rausnehmen wollen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt aber unbedingt noch Fünfter werden. Oder David, wie siehst du das?
Finde ich einen guten Ansatz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mir nochmal die Verabschiedung von ihm von seinem letzten Team angeschaut. Reka war das, nicht?
Gezelje, Edgar Gezelje.
Wie die den nochmal durch so eine Art Spielertunnel haben durchgehen lassen, das hatte bei mir so ein bisschen Klasner-Vibes ausgelöst. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so von der ganzen Art, wie er sich präsentiert, ist das schon ein anderes Kaliber, als wir bis dato hatten. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zuletzt noch, ist auch in der App zu sich anzuschauen. Riera stellt sich dem Fragenhagel und der soll er sich selber mit drei Worten charakterisieren. Und dass er das direkt mit Honesty, Direct und Passionate beschreibt und wie er die Worte sagt, da merkt man eine totale, eine totale Klarheit und also ist wirklich ein ganz anderer Charakter, als ihn Dino zumindest so repräsentiert hat. Also ich glaube, da können wir schon auf jemanden, können wir uns auch schon jemanden freuen, der einen anderen Vibe auf den Platz bringt, emotionaler ist, damit auch die Mannschaft mitreißen kann und wer weiß, was er dadurch bewirkt. Also ich sehe auch, aber den Druck hat er ja interessanterweise auch gar nicht mehr. Wenn er das gewollt hat, dass er partout nicht bei dem Leverkusen-Spiel dabei war, dann hat er das richtig gemacht, weil da konnte er nur verlieren. Insofern war das schon jetzt den Start anzugehen mit Montag, 5 Tage Vorbereitung oder 4 auf das Spiel gegen Union, ist schon super. Also von seiner Warte freue ich mich auf ihn und bin sehr gespannt. Er kann nur gewinnen, ehrlicherweise.
Ich finde, genau was du sagst, das ehrt ihn auch, finde ich, dass er dieses Topspiel in Slowenien noch über die Bühne bringen wollte, weil er die Mannschaft bestimmt auch darauf eingestellt hat. Die führen ja relativ weit in der Tabelle und haben dann durch einen Elfmeter in der letzten Minute im Topspiel gegen Maribor 3-3 gespielt, also den sie gegen sich bekommen haben. Aber das wollte er sich jetzt, glaube ich, nicht nehmen lassen. Das wollte er quasi so zu Ende bringen und dann sauber in Frankfurt starten. Ich finde, so sonst hätte er so 2 halbe angefangene und nicht vollendete Wochen gehabt irgendwie. Ich finde, das zeigt so ein bisschen seine Gradlinigkeit. Matthias, was sagst du zum ersten Eindruck?
Ja, das ist doch durchweg positiv, was man da sieht. Und wie ich es ja bei Dino beschrieben habe, so mit diesen, er versucht da was zu spielen, was vielleicht nicht in ihm drin ist. Ich finde, bei Riera wirkt das sehr echt. Also das ist keine gespielte Souveränität oder das ist real, ja. Und ich finde es schon spannend, ja, wenn mal sie wieder verabschiedet wird und die Spieler sichtlich auch gerührt sind, dass er geht, dann hat er ja wahrscheinlich keiner menscheln. Was Dino vielleicht auch konnte. Ich denke, der Faustpfand wird sein, dass er dann trotzdem viel rumgekommen ist und eine immense Erfahrung im Ausland mitgenommen hat, als Spieler dann schon. Und der Fatih Terim schon Co-Trainer war, wo er dann schon viel mitgenommen hat, war dann auch spannend. Er hat dann erzählt, von ihm hat er dann auch Menschenführung mitgenommen. Also der hat gesagt, Terim hätte sich wohl nach einem Spiel in der Woche hauptsächlich mit den Ersatzspielern beschäftigt. Um die mit im Boot zu behalten. Und das fand ich eine spannende Aussage, ja. Also so Kadermanagement ist vielleicht auch was Dino auf die Füße gefallen ist. Wenn man jetzt sieht, über Amende habe ich oft geschimpft. Aktuell fand ich das sehr stark. Jetzt gegen Leverkusen und Hoffmann war das okay. So, da war der fast unser bester Verteidiger. Da muss man ja hinterfragen, warum er vorher das nicht war.
Vielleicht hat unser neuer Trainer ja genau diese Menschenführung und diese Weitsicht auch schon als Spieler. Ich muss es jetzt einmal kurz rekapitulieren, weil er wirklich rumgekommen ist. Also Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Barcelona, Man City, Liverpool, Olympiakos Piräus, Galatasaray Istanbul, Udinese Calcio, nochmal Mallorca und dann noch 2 Stationen in Slowenien. Da nimmst du doch alles, da nimmst du ja auch super viel Lebenserfahrung mit. Du hast so viele unterschiedliche Länder, in denen du gespielt hast, unterschiedliche im weitesten Sinne Kulturen, Mannschaftskameraden, Trainer. Also das schleift dich, glaube ich, auch im besten Sinne. Da nimmst du schon allein als Spieler viel mit. Du bist sehr, glaube ich, jetzt schon geschult, was Menschenführung angeht, was das Miteinander angeht. Und ich denke, das wird er auch schon jetzt gut mitbringen und gut zeigen können, wenn er auf dem Platz steht.
Ja, da kommt ein ganz anderes Kaliber. Also nichts gegen Dino und seine Vergangenheit. Aber ich glaube, wenn du auf dem Level gespielt hast, wie Riera und auch bei den Namen, das hat schon eine ganz andere Präsenz ihm bringen auf dem Platz und interessanterweise auch wahrscheinlich im Zusammenspiel mit Markus Krösche. Das wird ja nochmal spannend sein, wenn er auch von sich selber sagt, dass er direkt ist, und das glaube ich ihm auch, wird er sich, glaube ich, nicht so, nennen wir es mal so, klein machen lassen, wie es teilweise, wie man den Eindruck bei Dino hatte, dass er ja eigentlich nur, er ist zwar Trainer, aber so richtig gestalten kann er nicht, weil irgendwie fühlte sich das immer so an, als macht Markus Krösche all das. Und setzt das Team zusammen und gestaltet, Dino verwaltet, ja, und baut auf und versucht ein Team daraus zu formen, was er bekommen hat. Ja.
Darf ich einmal den Matthias Sammer machen? den Mahner. Und zwar, vor ein paar Jahren war ich mal für eine Weile in Slowenien und da hat er ja jetzt nun mal auch vorwiegend gewirkt als Trainer. Und das ist alles, das ist ein ganz kleines, feines, schönes, sehr, sehr beschauliches Land, wo du innerhalb von 3 bis 4 Stunden von der einen Ecke in die andere Ecke gefahren bist, von den Bergen in die ans Meer. Und das ist ja fernab jeglicher europäischer Fußballaufmerksamkeit. Also ich kenne das Stadion von NK Maribor, das ist schon ein Stadion, das erkennst du so, aber das hat auch ein guter Drittligist. Und jetzt kommst du irgendwie nach Frankfurt und bam, jetzt ist er im Fokus einer Top-5-Liga bei einem großen Verein. Seht ihr da ein Potenzial, dass es auch krachend scheitern könnte, weil es einfach ein zu großer Schritt ist? Matthias?
Also das Risiko ist ja immer da, auch wenn du jetzt dann jemand holst. Was soll jemand besser machen, der einfach Erfahrung in der Bundesliga hatte und gescheitert ist? Ja, Kompanie hat jetzt auch vorher nichts groß vorzuweisen gehabt als Trainer oder so, ja. Ist natürlich jetzt wieder ein hochgegriffenes Beispiel, aber er muss halt, wir werden nicht diesen fertigen Trainer bekommen, den wir, also wir, ich habe ja gesagt, so einen kleinen Kompanie suchen wir. Vielleicht ist er das.
Mhm. Vielleicht wird es ja auch ein großer Kompanie.
Haben wir nichts dagegen, gell?
Okay, und David, hast du da leiseste Bedenken oder sind wir jetzt einfach alle mal kurz im Hype-Train und ist es auch okay?
Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin froh, dass der Rosekelch an uns vorbeigegangen ist, weil das hätte ich. Und scheint ja so, was man jetzt so nachlesen kann, dass das niemals wirklich eine Alternative war. Und ich gebe da auch Matthias recht. Man muss ja auch mal dann schauen, was ist auf dem Markt? Wer ist denn derjenige, der einen weiterbringt? Wir werden ja gleich auch nochmal ein Wörtchen darüber verlieren, warum das jetzt eigentlich auch noch alles so lange gedauert hat, bis man einen neuen Trainer präsentieren konnte. War er denn wirklich die erste Wahl, die man haben wollte? Riera oder also war das wirklich der Zieltrainer von Markus Krösche oder gab es da andere in Köcher, die er erst angegangen ist? Das wissen wir ja alles nicht, es ist alles Glaskugel. Jetzt einfach, ich glaube, dem neuen Kredit geben und wie gesagt, da hast du vollkommen recht mit Slowenien, das ist jetzt nicht auf Platz 1 der Fußballlandkarte oder der Top-Teams. Aber ich glaube, wir müssen auch sehen, wo er als Spieler herkommt und was er da mitgenommen hat. Und er war ja jetzt auch nicht immer nur auf der Bank sitzen, sondern er war Leistungsträger. Da lernst du schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, die Mannschaft braucht vor allem sowas, jetzt auch so jemanden, an dem man sich aufrichten kann und der Motivator ist und Dinge auf den Platz bringt, in die Kabine bringt. Wir haben ja alle diese Videos gesehen auch schon, wie er in der Kabine agiert. Allein das ist, glaube ich, ohne es genau zu wissen, aber nur vom Gefühl her, so wie die Mannschaft teilweise unter Toppmöller nach der Halbzeit oder zu Beginn aufgetreten ist, da herrschte keine Spannung im Körper irgendwie.
Verunsicherung, die schon auf dem Platz merklich spürbar war, dann gehen sie in die Kabine, kommen raus und kassieren ein Tor. So, ja. Also, ja. Ich fand noch einen, der hat ja viele kleine Schnipsel, konnte man ja bei Social Media sehen, die er quasi als Interview gegeben hat, aber dieses, was ich gut fand, war, wir können nicht beeinflussen, ob ein Schuss reingeht, wir können nicht beeinflussen, ob jeder Pass einkommt oder jede Flanke, aber wir können beeinflussen, wie wir uns auf dem Platz helfen, wie unser Plan ist, dass wir uns unterstützen, dass wir laufen, dass wir kämpfen, so ins Unreine gesprochen, aber so. Und das stimmt ja auch. Also eigentlich will er der Mannschaft dieses Selbstvertrauen zurückgeben, indem er sagt, ihr dürft Fehler machen, ihr könnt Fehler machen. Und wenn das passiert, ist das nicht schlimm. Aber in der Verteidigung greift dann dieser und jener Plan. So, das müssen dann alle wissen. Und dann ist es gut. So. Also mutig sein, keinen Ball zurückspielen, das war ja auch schon ein
Zitat. I love it. Auf dem Trainingsplatz. I love it. Matthias hat mir das Video weitergeleitet. Ich dachte mir nur, wow, endlich. Bitte.
Ich musste auch total reingehen. Ich saß im Stadion in der ersten Halbzeit. Ich bin schon ich bin echt kein Meckerrentner im Stadion sonst, ja. Aber aktuell ist meine Stimmungslage schon ein bisschen, nicht so gehoben. Ich glaube, beim vierten Ball, der dann zu Santos zurückgespielt wurde, wieder aus unbedrängt. Da bin ich ausgeflippt. Da habe ich gesagt, das gibt's doch alles gar nicht, ja. Und das gehört ja auch zum Teil hinzu. Was soll dieser junge Torwart, die immer wieder mit so Bällen, auch teilweise mit so Froschbällen, die dann da unsauber ihm hingespielt werden? Er kann ja auch da nur verkacken mit. Und einfach feige. Niemand in Frankfurt wird sich beschweren, wenn die Mannschaft was versucht und es misslingt. Aber wenn du einfach nur den Ball da zirkulieren lässt, wie im Tradi-Spiel, ja, was soll das geben? Ja.
Das ist doch der Punkt. Das sind diese Punkte, die für das mangelnde Selbstbewusstsein sprechen. Bevor ich einen Fehlpass spiele, spiele ich halt lieber zurück. Und das versucht Riera, glaube ich, jetzt aus den Köpfen zu bekommen. Und dass wir jetzt aber an diesem Punkt sind, Trainerentlassung, David, du hast es genau datiert, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber 17.01. wurde...
Ja, 17. haben wir gegen Bremen gespielt an dem Freitag 3-3 und offiziell ist es ja dann am Sonntag gewesen, am 19.
Ja. Und da hast du ja auch im Vorgespräch schon deinen Punkt gemacht, denn ab da ging es ja auch keinesfalls bergauf. Lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben, welche Rolle und welche Verantwortung da auch unser Manager spielt seit der Toppmöller-Entlassung.
Ja, unser Sportvorstand sogar. Also, ja, ich sag nur, also ich finde es, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Riera wirklich die Wahl Nummer 1 war, das Target war, das er haben wollte. Ich glaube es nicht. Sonst hätte es jetzt nicht 2 Wochen gedauert. Und ich bin mir sicher, dass da mit anderen Kandidaten gesprochen wurde. Wenn nicht, muss man sagen, war das höchst fahrlässig, weil die Mannschaft dann in die Hände das Interimsduos zu geben, die leider es nicht geschafft haben, der Mannschaft Stabilität zu vermitteln und zu geben. Ganz im Gegenteil, das ist ja noch mehr auseinandergefallen, die Struktur, teilweise auch mit kruden Wechseln. Also ich fand, der Höhepunkt war am Samstag gegen Leverkusen, dass ein Skiri zur zweiten Halbzeit nach diesen 2 Fehlern aus der ersten Halbzeit noch auf dem Feld stand, der scheinbar wirklich nicht seinen besten Tag hatte und sowas muss man als Trainer spüren. Und dann in der zweiten Halbzeit dann sich mit einer der schnellsten gelb-roten Karten geholt hat. Wir haben vorhin schon gesagt, Tite Riviero hatte es damals auch in Dortmund bekommen. Das war aber ein junger Kerl, der auf dem Feld stand und wahrscheinlich übermotiviert und so unter Druck stand, weil es gegen den Abstieg ging. Aber hier haben wir einen erfahrenen Spieler und da habe ich für überhaupt kein Verständnis. Tut mir leid, das war in allen Belangen doof. Das war aber das zeigt nochmal, der Spieler ist ja nicht, in Köln hat er traumhaft gespielt, in Frankfurt hat er bisher noch nicht das abgerufen, was er kann oder was er könnte. Meiner Meinung nach Aber ja, wenn so ein Trainer jetzt kommt, super. Aber nochmal, ich sehe schon eine Gefahr, dass die letzten zwei Wochen verschenkt wurden. Wir haben vorhin kurz gesprochen über welche Spieler uns noch hätten zum Deadline Day, dass da nichts passiert ist. Mit einem Trainer, der vielleicht am 20., 21., 23. angefangen hätte, der die Mannschaft kennengelernt hätte, der dann rausgefunden hätte, wo es wirklich noch hapert, der hätte vielleicht gesagt, lass uns doch irgendwo auf Position 6, 8 irgendwo nachlegen. Aber die Chance hatte man nicht, weil die Zeit ist einfach, hat dagegen gesprochen. Ja.
Jetzt könnte es ja aber vielleicht trotzdem zum Perfect Match werden oder kommen. Zumindest was so die ersten zarten Eindrücke so hergeben. Aber also was hättest du dir denn anderes gewünscht? Also wenn du jetzt Markus Krösche gewesen wärst und du hättest gemerkt, okay, irgendwie das mit dem Riera, das wird heiß und da habe ich ein gutes Gefühl, aber das wird jetzt noch dauern bis zum Tag X, weil das signalisiert der Trainer. Was machst du dann? Also beschäftigst du dich dann trotzdem noch mit zwei, drei anderen oder sagst du, nee, ich bleib dabei und dann streicht jetzt diese Zeit ins Land?
Also nochmal, wir wissen es nicht, wenn Riera Target Nummer 1 war, kann man sagen, okay, dann ging es nicht anders. Dann dann war vielleicht der Zeitpunkt aber auch nicht der beste, Dino Toppmöller zu entlassen, weil gut, jetzt im Nachhinein wissen wir es alles besser. Ja. Was mich gerade so ein bisschen an der Sache stört, und ich will jetzt sogar mal aus diesem Alltagsgeschäft jetzt so ein bisschen das, was wir gerade besprechen, rausgehen und es ein bisschen höher betrachten. Ich frage mich die ganze Zeit, wer ist denn das Korrektiv, die Überprüfung von Markus Krösches Arbeit im Verein? Wo normalerweise gibt es doch in einer GmbH einen Vorstand und dann gibt es einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, der das überprüft, wie der Vorstand arbeitet. Wer ist die sportliche Kompetenz bei Eintracht Frankfurt im Aufsichtsrat, die auch mal einem Markus Krösche auf die Finger schaut und sagt, die Entscheidung würde ich jetzt nicht tun oder hier sollten wir mal was machen. Wer ist das?
Ich habe darauf keine Antwort. Vielleicht hat Matthias eine.
Nein, die sportliche gibt es nicht. Ja.
Das heißt also, er kann schalten und walten, was er will.
Die Frage ist ja, was ist ein sportlicher Hintergrund? Also ich weiß nicht, inwiefern das bei anderen Vereinen so ist. Musst du jetzt Bundesliga-Profi sein, um im Aufsichtsrat deinen Sportvorstand überprüfen zu können?
Das nicht, absolut nicht. Aber du hast zumindest, also ist jetzt ein blödes Beispiel mit dem FC Bayern, aber du hast da zumindest Leute sitzen, die alle mal gegen den Ball getreten haben. Ob man sie jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie haben wegweisend, also momentan nicht, aber haben in der Vergangenheit wegweisend diesen Verein geführt. Du musst es nicht notwendigerweise, aber ich glaube, in der Situation, wenn man in solche Situationen rutscht, ist es natürlich hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man sich auch austauscht, weil ich weiß nicht, ob der restliche Aufsichtsrat in der Lage ist, ein vernünftiges Gespräch mit Markus Krösche über die sportliche Situation zu führen, ob eine Trainerentlassung jetzt sinnvoll ist, welche Position man verändern muss. Weiß ich nicht. Würde ich anzweifeln.
Oh, aber ohne mich jetzt ins Feuer zu schmeißen für Markus Krösche, irgendwo muss es ja dann auch einen Entscheidungsträger geben. Und ich habe schon von anderen großen Traditionsvereinen, hat das immer wieder beim HSV rumort, da gab es dann einfach so viele Grabenkämpfe zwischen Aufsichtsrat und Vorstand und Machtgerangel um Macht und Machtkompetenz, dass das dem Verein nachhaltig geschadet hat. Also bevor dann keiner Verantwortung übernimmt, muss es ja irgendwo dann diese Entscheidungsinstanz geben. Punkt. Sonst bürokratisiert man sich zu Tode.
Und das ist richtig. Also mir geht's ja, also ich will jetzt auch nicht in das Klassische, was wir in Deutschland ja manchmal haben. Wir sind ja nur in der Lage, in Schwarz oder Weiß zu denken und nicht mehr in Graustufen. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, je nachdem, mit welcher Kraft auch jemand als Aufsichtsrat, sagen wir mal Sport, wenn man jetzt diesen Titel geben würde, ausgestattet ist, hat ja vielleicht auch nur eine beratende Funktion oder zumindest auch mal vielleicht als Impulsgeber auch. Ja, es geht ja nicht darum, dass die Person dann sagt, du machst es jetzt so, du machst es jetzt so, sondern einfach mal auch eine Frage stellt. Auch ein Markus Krösche steckt in seinem Tunnel auf gewisse Art und Weise und kann vielleicht manche Sachen nicht mehr links und rechts sehen. Also der ist ja auch nicht allwissend. Ja.
Nein, ich finde, die Kritik an Krösche ist schon berechtigt. Es war ja mehr oder weniger ein Rumgeeier. Also eigentlich muss man dann im Winter einen Schlussstrich ziehen. Man muss ja dazu sagen, Dino ist sein Trainer gewesen und er wollte ihn wahrscheinlich so lange stützen wie möglich. Jetzt bös gesagt. Mhm. Ich war jetzt auch lange ein Befürworter dafür, weil ich immer noch denke, dass Dino fachlich gut ist, aber man hat ja dann gesehen, dass er nicht mehr an die Mannschaft rankam. Ich glaube, selbst im Umfeld war man sich nicht sicher, ob man in der Winterpause den Trainerwechsel vollziehen muss. Das ist wahrscheinlich das Problem. Und dann muss man schon sehen, gehe ich dann auf Klasse für den neuen Mann oder kann halt diese zwei Spiele noch abschenken. Natürlich sind diese zwei Spiele verschenkt. Machen wir uns nichts vor, ja. Dieses Aufsichtsratthema, natürlich ist das ein größeres. Schwegler war ja ein Versuch, jemand ihm an die Seite zu stellen, wobei er dann untergeordnet wäre, aber zumindest jemand mit Sachverstand noch. Ich weiß nicht, ob so ein inwiefern Matthias Sammer zum Beispiel bei Dortmund da Einfluss hat auf einen Aufsichtsrat. Ich habe jetzt gesehen, Michael Zorc ist zum Beispiel im Aufsichtsrat, ob der dann jetzt einen Kehl oder einen Ricken reinreden darf, finde ich fraglich, ja.
Genau, weil er hat ja seinen Job da aufgegeben und dann ist es ja wieder so ein Reinmengen wegen, was weiß ich, kann die Verantwortung dann doch nicht abgeben oder sowas. Also ich glaube, das wäre dann schon Gift.
Und ich finde es auch immer schwierig, auch Matthias Sammer teilweise, ohne Verantwortung zu urteilen, ist immer leicht.
Okay. Wir werden ja auf jeden Fall die Entwicklung ist eigentlich das Thema dieses Podcasts in dieser Saison, kaderseitig und jetzt auch trainerseitig. Wir werden ja die Entwicklungen beobachten. Ich bin wirklich gespannt, wie das sein wird, wenn, und das wird ja irgendwann so kommen, wenn es dann darum geht, dass man das Tafelsilber verscherbelt, also so eine Art Mamouche-Nummer oder eine Ekitike-Nummer. Das hat Topmüller ja auch alles mehr oder weniger stillschweigend ertragen und hingenommen. Ich bin mal gespannt, wenn es vielleicht eine Nummer kleiner ist und irgendwie um einen Larsson geht oder so, der ja auch viel besser spielen kann, falls der jetzt nochmal eine starke Rückrunde hinlegt. Also wie dann das Verhältnis Krösche-Riera, ich glaube, da sehe ich mehr Reibungspunkte. Also ich hoffe nur, dass das nicht clasht. Das wäre natürlich schade.
Nee, da gebe ich dir recht. Also ich meine, das darf man auch nicht verkennen. Ich meine, das war noch nicht nur Tafel Silber, es war eigentlich Tafel Gold, was wir da verscherbelt haben. Und nicht mal verscherbelt, sondern verkauft. Das ist ja wirklich ein Brett gewesen. Es hat ja immer die Statik der Mannschaft durcheinander gebracht. Zwar, sagen wir mal, als Mamouche gegangen ist, vielleicht ein Tacken weniger, weil es Etikette da aufgefangen hat, aber als Etikette gegangen ist, komplett neue Statik im Team und das muss man sich auch erstmal wieder zurechtfinden. Und wir haben darüber ja auch schon oft genug gesprochen und irgendwann schafft es eine Mannschaft dann halt auch nicht mehr, gerade wenn eine Mannschaft auch zusammengestellt ist und Identifikationsfiguren rausgehen. Deswegen, ja, ich bin voll auch gespannt, wie dieses Binnenverhältnis zwischen Krösche und Riera aussehen wird, wie Riera seine Akzente setzt, welche Präsenz er zeigt. Bei Glasner ist es nicht so gut angekommen, dass er präsent war. Aber jetzt hat Krösche sich so jemanden geholt. Ich freue mich drauf. Und wie ich es am Anfang schon sagte, wir können nur gewinnen. Also was wir momentan machen, und wenn Matthias schon zur Hälfte nach der Halbzeit überlegt, rauszugehen, aber die Mannschaft ihn dann wenigstens noch mitreißt in der zweiten Halbzeit bei Leverkusen, das will schon was heißen. Ich glaube, dass viele so denken und jetzt einfach auch mal so eine Reaktion wieder wünschen, dass das Stadion mitgerissen wird. Ja.
Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass am Freitag schon in diesem kleinen, windigen Stadion bei Union das Dach wegfliegt über dem Gästeblock.
Was tippt ihr?
Ich glaube, ich bin jetzt positiv. Ich bin positiv. Ich sage, Frankfurt gewinnt es ganz dreckig und eng und eklig 2-1. Matthias?
Ja, ich bin auf dem Hype-Train. Also von weg. Also ich kann noch, ich habe noch eine Statistik. Also bei den gleichen Gegnern in der Hinrunde haben wir 20 Punkte geholt. Die verbleibenden Gegner, die wir jetzt haben, ja.
Mhm.
Wir brauchen einzig mehr, dann werden wir Sechster oder Siebter. Für den sechsten oder siebten Platz brauchst du 50 beziehungsweise 51 Punkte im Schnitt der letzten 10 Jahre. Also wir brauchen noch 23 Punkte, kurz gesagt, 7 Siege, 3 Unentschieden, 6 Siege, 6 Unentschieden.
Also der erste am Freitag.
Der erste am Freitag und ab geht's.
Hm. Und wie ist das Ergebnis unseres Sieges? Okay, klar, ohne Gegentor machen wir es nicht. Und David, was ist dein Ergebnistipp?
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass Union nicht weiß so richtig, was sie erwartet. Und das ist, glaube ich, echt eine Chance für uns. Und wenn er das schafft, die Mannschaft da ein bisschen zu motivieren und ranzukriegen, dann glaube ich auch. Also ich gehe jetzt nochmal mutiger rein. Wir fangen kein Tor.
Oh, okay.
Aber wir gewinnen. Also ich gehe mal von 2-0 aus für uns.
Okay, also ein 2-0-Sieg. Ja. Mein lieber Mann, okay.
Statement.
Das ist ein Statement.
Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück mit dem Schiedsrichter. Also keine Grüße gehen raus an Robert Schröter.
Keine Grüße, nein, keine Grüße.
Ey Mann, gegen Adeyemi war ja auch schon der Schiri übrigens.
Ach, okay.
Ich habe übrigens gerade gesehen, Union hat, ich tippe hier munter durch die Kicker-App, seit 5 Spielen nicht gewonnen. 2 Niederlagen, 3 Unentschieden. Ja, der letzte Sieg von Union war am 20. Dezember in Köln. Also ist ja, die sind quasi in der Krise.
Ja.
Gut.
Dann sollen sie da drin bleiben.
Ja, da können sie gerne drin bleiben und wir schießen uns an der alten Försterei aus der Krise. So ist es doch.
Ja, genau.
Männer, ich würde sagen, da machen wir jetzt den Deckel drauf, so hype wie wir sind, oder?
Auch immer so.
Sehr gut.
Packen uns das ins Tupperdöschen, die Portion Euphorie und lassen sie an der alten Försterei wieder raus.
Vamos. Vamos, Vamos. SGE.
Oh, schöner Folgentitel. Vamos SGE.
Also gut, lieben.
Macht's gut. War eine schöne Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.